Er kaute. Sie schmeckten leicht holzig, mit einer bitteren Note. Zäh am Anfang, dann weicher. Aus verschiedenen Foren wusste er von der Bedeutung der Kauzeit. Die Wirkung kam schneller zur Entfaltung, wenn er die Semilanceata gründlich im Mund vorverdaute. Glitt das Molekül durch die Mundschleimhäute, übersprang es mühelos die Bluthirnschranke. 4 Gramm, hohe Dosis. Entscheidend, so die Anleitung waren Umfeld und Intention. Im Jargon Set und Setting. Bereits im Vorhinein hatte sich Riso ausführlich mit der einschlägigen Fachliteratur vertraut gemacht. Insbesondere Michael Pollans Buch hatte er in wenigen Tagen verschlungen. Sicher war er damit seine Erwartungen vorjustiert und würde möglicherweise seine eigenen Erfahrungen einfärben. Aber wann war das nicht so? Völlige Neutralität war ohnehin unmöglich. Trotzdem grüßte ihn der Gedanke an die erste Todsünde aller Wissenschaft. Würde er nur finden, was er suchte? Riso saß auf der Lichtung, während seine kleine Welle ruhig auf der Schiene ihre Bahn zog. Scheinbar unbeeindruckt von der Tatsache, dass Riso gerade etwas von den Pilzen genommen hatte, die in ihrem unmittelbaren Umfeld gediehen. Er hoffte, sie würde ihm den Diebstahl ihrer Begleiter, die ihre Symbionten waren, verzeihen. Verzeih, flüsterte er, während sie direkt vor ihm vorbeirauschte, zart, nur mit minimalen Vibrationen, die bei ihren größeren Geschwistern so viel kraftvoller daherkam. Alles, was ich will, ist verstehen. Erlaubst du mir das? Wenn diese kleinen Pilze hier mit dir zusammen nun, dann müssen sie doch etwas zu verraten haben, was ich nicht unter dem Mikroskop sehen kann, oder? Eingedenk der Tatsache, dass es so irrational wie sinnlos war, mit einer Welle zu sprechen und ihr gut zuzureden, hat er die Pilze schon seit einigen Minuten komplett geschluckt. Er sah auf seine Hände. In diesem Waldstück war er mutterseelenallein. Niemand, der im Notfall einen Krankenwagen würde rufen können. Wenn etwas passierte, er psychotisch wurde, würde man hier ihn erst nach Tagen, wenn nicht gar nach Wochen finden. Er hatte niemandem gesagt, wo er war. Eine Dreiviertelstunde verging. Keine Veränderung. Zweifel keimten Riso auf. Hatte er die Abstriche der Spuren falsch gelesen? Waren es doch keine spitzkegeligen Kahlköpfe gewesen? Er führte seine Observationen der kleinen Welle weiter, versuchte, ihre diesmalige Größe genau zu bestimmen. Immer wieder zogen Ablenkungen in seine Aufmerksamkeit hinein. Er lief auf der Lichtung herum, hörte den Vögeln zu, sah in die Baumkronen. Eine Stunde verging und aus Zweifeln wurde milde Langeweile. »Was bist du nur für ein seltsames Geschöpf?« wiederholte er leise vor sich hin und kam sich bescheuert vor. Nur für einen Moment legte er sich wieder zu den Schienen hin und schloss die Augen. Erst als er sie wieder öffnete, hatte sich etwas verändert. Schnell schloss er die Augen wieder. Sofort waren sie da. Bilder von symmetrischen Formen und Variationen lebendig, atmend. Beinahe erschreckt öffnete er die Augen wieder, sah nach oben. Die hoch aufragenden Ulmen und Eichen um ihn herum tanzten langsam im Wind. Vor ihm schwankte die Umgebung zwischen Sonnenbaden und Schattenküssen im Takt der immerwährenden Sinfonien dort oben. Die feinen Variationen von warmen Rot- und kühlen Blautönen, die er sah, hatten eine tiefgreifende Wirkung auf das Kaleidoskop der geometrischen Figuren hinter seinen Augen. Er bemerkte, dass seine Pupillen leicht zuckten, was dazu führte, dass sich die Formen weiter in immer kompliziertere Strukturen verwandelten. Riso betrachtete erneut seine Hände. Auf ihnen erschienen kleine, sich ausbreitende Bewegungen. Blutgefäße wurden in ihren Konturen deutlicher und wanderten, waberten. Wenn er länger auf seine Handflächen sah, deren Anblick ihn mehr und mehr fesselte. Sein Körpergefühl veränderte sich. Nach einer halben Stunde mit mal geschlossenen, mal geöffneten Augen versuchte er, sich zu erheben und musste feststellen, dass er es nicht mehr mühelos tun konnte. Wie konnte er gehen, wenn er nicht einmal wusste, wo sich seine Beine in Raum und Zeit befanden? Fiel nicht alles fortwährend vorwärts? Schwankend in den Stand gekommen, lief er ein Stück an der Schiene entlang und blickte in den Wald. Euphorie stieg in ihm auf. Sie begann als Kribbeln in seinen Fußsohlen und grub ihren Weg durch seine Sehnen, bis es ihn innerlich zu jucken schien. Er erkannte das Gefühl. Es war wie ein Geruch, den er nicht zuordnen konnte. Wollte hüpfen, singen, umarmen. Wieder fesselten ihn seine Handinnenflächen. Wirbel über Wirbel wie ein Sturm, der sich drehte. Fraktale Form wie von Romanesco. Warum bin ich hierher gekommen? Die Euphorie kippte, verwandelte sich in Trauer, in Wut, bald in Scham und wieder Freude. Weite, Ausdehnung. Alles bewegte sich. Er kämpfte den Schwall an Gefühlen nieder, an Übelkeit beinahe. Ein visuelles Feuerwerk entbrannte. Nahe den Gleisen setzte schlagartig eine Lapprigkeit seiner Glieder ein. Er setzte sich, kniete nieder. Die Bandbreite seiner sonst so leistungsfähigen Kognition schwand dahin. Wie ein Büßer kniete er. Was war die Intention, die er vorher gesetzt hatte? Eine Erinnerung kam, die Welle. Sie war das Zentrum. Und da war sie wieder. Seine Zwergwelle, seine allein. Sie floss vorbei, selbstverständlich wie ein fallendes Blatt, das den Boden erreicht. Eine weitere Erinnerung. An die Tage und Nächte, in denen er den materiell-wissenschaftlichen Teil seiner Arbeit getan hatte. All die Arbeit in Einsamkeit getan. Das Ein-Mann-Forschungsteam hatte systematisch kartiert, Proben analysiert, Beobachtungen dokumentiert. Alle Ebenen, die ihm eingefallen waren, hatte er mit einbezogen und sorgfältig unterschieden. Langsam dämmerte es ihm. Die letzte Ebene, die er noch unergründet gelassen hatte, war die Erfahrung. Das Selbstexperiment. Das war die Intention gewesen. Ohne sie musste eine Lücke bleiben, untilgbar, ohne. Sie war wieder vorbeigeflossen. Wie in Zeitlupe, wie einer Eigenzeit zugehörig, die sich erst jetzt öffnete. Er musste sich öffnen. Aufgeben, ohne zu kapitulieren, loslassen, mitten in die Verschiebung des Rausches. Mit aller Willenskraft, die er aufbieten konnte, konzentrierte er sich auf die Zwergwelle, seine Entdeckung. Riso wendete seinen Kopf mechanisch hin und her, um ihrer vorbei gezeichneten Laufbahn zu folgen. Wie viel Zeit verging, war unklar. Minuten, Stunden, der Tag? Wieder rollte sie vorbei, dieses lächerlich geschrumpfte Gewesen. Ein Taschenelefant, ein Handbaum, eine Spielzeuggalaxie. Ihm war, als berge sie ein grünes Glitzern in sich. Bewegende Schienen, schillernd. Eine Vielzahl geometrischer Formen, Wirbel, zusammengesetzt wie Kristalle aus Konfetti, geschliffen wie Brillanten. Er musste die Augen schließen. Fand aber auch dort die Abdrücke jener Formen. Ihm wurde schwindlig. In seiner Welle vergrößerten zarte Spiegel aller Organismen und Spuren von Pflanzen, ähnlich wie er sie bereits unter dem Mikroskop untersucht hatte. Was geschah mit ihm? Offene Augen. Da war sie wieder, unerträglich langsam, blitzschnell. Dickflüssig wirbelnd bemerkte er ihre innere Struktur. Zierliche Reflektoren, wie in einer Fahrradspeiche, nur dichter, gedrungener. Woher kam diese Energie? Genaues Hinsehen, Beobachten. Seine Stirnfalten pressten aneinander. Als sie vor ihm floss, dahinglitt, bemerkte er ein Cluster an Flüssigkristall. Zog sie etwa Energie aus den Gleisen? Genauer, noch genauer, nicht wegsehen, sich nicht ablenken lassen. Das Cluster leuchtete an dieser Stelle leicht grünlich. Sein Verstand gerade so zusammenhalten, der Diffusität alles entgegensetzen, was er hatte, weiter vermuten, weiter Hypothesen bilden, weiter beobachten. Das Cluster könnte die Bäume und Gräser und Blätter aus der Waldumgebung spiegeln. Kam daher das Grün? Der Himmel verdüsterte sich. Von oben brachte eine dicke Turmwolke Schatten, die sie auf die Lichtung warf. Je dunkler es wurde, umso heller schien seine Welle. Klarheit rang um Klarheit. Wohnte ihr eine Form von Biolumineszenz inne? Woher kannte er das? Ja, es gab bestimmte Pilze, bei denen dieses natürliche Leuchten vorkam. Omphalatus olearius, leuchtender Ölbaumpilz. Amillaria miliar, honiggelber Hallimasch. In diesem Moment, da die Wolke, von der er erst dachte, sie würde nur kurz bleiben, sich höher auftürmte und tiefer ihren Schatten warf, floss die Welle von Riso weg. Sie hinterließ Fäden, Fadengewirre. Auch sie leuchteten leicht, ihr Grünton deutlich erkennbar. Bläulicher, je weiter sie einen Schweif von der Welle entfernt waren. Riso schloss die Augen. Das konnte nur eine weitere Halluzination sein. Als er sie wieder öffnete, hatte die Welle bereits umgedreht und kam wieder in seine Richtung. Das farbige Wirrwarr zog sie immer noch wie ein Umhang hinter sich her. Näher an ihrem Hauptkörper umso grüner, bläuend gegen die Flussrichtung. In seinem Geist machte er die Bewegung, einen Faden zu greifen, einen einzigen aus dem Fadengewirr zu ziehen und zu sehen, was passierte. Er konnte die mentale Bewegung zwar ausführen, nicht aber die physische. Seine Hand blieb still in die andere gelegt, bußfertig gefaltet, die linke in der rechten geborgen. Auch er ein heiliger Narr. Es blieb nur wieder die aufmerksame Beobachtung still, andächtig. Er sah auf den Boden. Winzige Fäden reichten nach oben, eher bläulich, und krochen an seiner Hose entlang. Eine wegwischende Bewegung, nur in Gedanken möglich. Sein Körper fühlte sich, wie er überrascht bemerkte, energetisch an. Neu energetisiert. Kraft ohne Kraft. Der Wolkenschatten wurde dunkler, als wenn es gleich einen Guss von epischen Ausmaßen geben würde. Ihm wurde kalt, kniend der Welle bei ihrer Bewegung zusehen. Beobachten, atmen, atmen, beobachten. Ihr Wasser wirkte nicht mehr wie Wasser. Es schien mit seinen Mikrospiegeln eine weit höhere Viskosität zu haben. Je länger er beobachtete, atmete, umso fremder erschien ihm die winzige Welle. Wie eine zu klein geratene Prinzessin vielleicht, auf jeden Fall etwas von Adel. Besonders wie die seltenste Pflanze eine schwarze unter weißen Perlen. Ergriffen und bewegungslos saß er vor den Schienen und wartete, bis sie wieder passieren würde. Beobachten, atmen. In Stille voll Bewegung floss sie vorüber. Dann eine Verhaltensänderung. Sie lief nicht mehr bis ans Ende der Schienen, sondern machte bereits vorher kehrt. Es war, als wenn sie ihre Laufstrecke nun in immer kürzeren Intervallen halbierte. Endlich waren es nur noch einige Meter, 4 oder 5, mit ihm genau in der Mitte. Es war, als würde diese Miniatur vor ihm flanieren, vor ihm, sogar für ihn paradieren. Sprachlos formten sich die Worte in seinem Kehlkopf. Würde er je wieder laufen können? Seine Körpergrenzen blieben diffus geworden. Sein Geist schwebte. Betrachten, berauscht, mit einer Bitte auf den Lippen. Als würde die Zwergwelle ihn erhöhen, verkleinerte sie ihren Laufradius weiter, endlich auf wenig mehr als 2 Meter. Sie floss sehr langsam hin und her. Er versuchte, genau hinzusehen, rational zu überlegen. Vielleicht zog sie Energie aus den Schienen, aber unter den Schienen gab es noch etwas, eine zweite Gestalt, die er nun erkennen konnte. Schwach, schwächer als das obige Leuchten, dennoch sichtbar in seinen Konturen. Die Fäden um Risos Beine begannen sich rhythmisch zu bewegen, wie Wasser, das unter Strömung floss. Biegsame, blaugrüne Stäbchen, haarfein, wehten sanft dahin. Der Boden unter Riso zeigte seine durchsichtige Note, als wäre er selbst glasartig, zugleich organisch, mit 1000, ja Millionen von Einschlüssen. Unter seiner Zwergwelle konnte er es nun immer deutlicher ausmachen. Sie bestand nicht nur aus Spiegeln. Sie hatte ein Spiegelbild, einen energetischen Zwilling, sichtbar, wie auf einem perfekt ruhigen Bergsee, auf dessen Oberfläche sich die gesamte umliegende Landschaft verdoppelt. Fieberhaft suchte sein Universitätsgeist nach Herleitungen. Was er hier sah, war der Zusammenhang zwischen seiner Zwergwelle und dem Myzel, Symbiose. Ihm war, als erfülle sie seinen Wunsch, als wolle sie, dass er verstand. Mochte die Erklärung weiter unverständlich sein, er begriff das Faktum. 100.000 Fehlschlüsse würde er ertragen. Er wusste nun, was es zu erklären galt. Sofort eine neue Veränderung. Als er seinen Kopf neigte, sah er, wie jene dünnen Fäden in Länge und Dicke gewachsen waren. Sie erinnerten ihn an Schnürbände, die aus dem Boden nach oben wehten, wie Tiefseewürmer. Wie Schnürbände auch, hatten sie an ihren Enden schlanke Verdickungen bekommen, die nun zu den von Stoff unbedeckten Stellen an seiner Kleidung hochkrochen. Ihm wurde kalt und warm zugleich. Weiter wie in einer Böe landeten sie dort an. Riso bekam es mit der Angst zu tun. Was wollten diese wurmartigen Gebilde? Nur eine weitere Halluzination? Oder hatten sie eine materielle Dichte? Waren echt? Nicht in Panik geraten, atmen, beobachten, atmen. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf seine Zwergwelle. Sie würde ihm nicht wehtun, sicher nicht. Sie begann zu pulsen, grün wie Smaragde, beschattet von der Riesenwolke, die immer noch nicht bersten wollte. Die Schnürbändel erreichten seine Oberarme, krochen mit ihren Schnäbeln weiter hoch. Gänsehaut. Sie leuchteten, formten eine Spitze, oben nadeldünn. Er konnte sie fühlen, kühl und feucht auf seiner nackten Haut. Riso fing an zu zittern. Er wehrte sich, wollte strampeln, wippen, ein wenig hin und her, immer noch in seiner bußfertig knienden Haltung. Er drehte seinen Kopf, die Augen weit aufgerissen, als eines der glühenden Dinger mit seinem spitzen Schnabel in seinen Oberarm eindrang. Es war schmerzlos, nur ein dumpfer Kältepunkt. Am liebsten hätte er laut geschrien, wenn er seinen Mund hätte öffnen können. Der blau leuchtende Wurm drang immer weiter in seinen Oberarm ein, löste sich vom Boden, aus dem er sein schwanzartiges Hinterteil und verschwand in Risos Körper. Auf der Stelle gesellte sich ein zweiter zu ihm, leuchtete eher grünlich und war nun an seinem Oberarm herangekrochen oder herangeweht. Auch dieser drang kurzerhand ein, ohne dass eine Wunde entstand, ohne Schmerz, nur mit einer Kälteempfindung an der unverletzten Eintrittsstelle. Ein dritter, diesmal eher gelblich leuchtender Wurm, der dünner, schlanker, aber viel länger war als die anderen, kroch herauf und war schon halb in Risos Hals verschwunden, als ein vierter kam und ein fünfter und ein sechster. Sein Geist war in hellem Aufruhr. Folter, war das hier Folter? Weitere Würmer, immer mehr, Leuchtwürmer kamen, krochen, wehten zu ihm, auf ihn, in ihn. Er wurde befallen und konnte sich nicht wehren, nicht einmal bewegen. Alles drehte sich, als er mit weit aufgerissenen Augen atemlos schrie und ohnmächtig zusammenbrach. Starker Regen setzte ein. Riso wachte auf, bereits nass bis auf die Knochen. Er hatte jedes Zeitgefühl verloren. Als er auf die leeren Schienen sah, so gut wie nüchtern, begann er zu schluchzen, zu weinen, endlich zu schreien, wie er es vorhin vor seiner Ohnmacht hatte tun wollen. Keine Spur mehr von der Welle, keine Spur mehr von den Würmern. Er schrie fast eine Minute, ganz allein im Sturzregen, bis seine Kehle so weh tat, dass kein Ton mehr herauskommen wollte und er nur noch weiter schluchzen konnte vor Verwirrung, vor Angst, vor Enttäuschung. Während er gerade wieder zur Besinnung kam, bemerkte er eine Gestalt auf der Lichtung. Sie hielt direkten Kurs auf ihn. Er versuchte sich aufzurappeln, fiel aber wieder hin. Als er es ein zweites Mal probierte, stand sie bereits vor ihm. Er sah nach oben. »Wie ist das möglich?« brachte er noch krächzend heraus. »Du?« Dann verlor wieder das Bewusstsein.